DigiVis, Digitalisierung und Visualisierung von Archiven und Sammlungen. Das Projekt DigiVis entwickelt Konzepte, Methoden und visuelle Werkzeuge zur interaktiven Darstellung und Analyse von Archivalien. Geleitet wird das Projekt von Professor Dr. Theo Hug vom Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation sowie von Dr. Eva Zangerle vom Institut für Informatik an der Universität Innsbruck. In Folge 4 des DigiVis-Podcasts spreche ich mit Sarah Oberbichler, die ebenfalls im DigiVis-Projekt arbeitet und sich jetzt auch schon selber vorstellen wird. Sarah, danke fürs Dabeisein und bitte erzähl uns kurz deinen Hintergrund und vielleicht auch schon, wie du zum Projekt gekommen bist.
Ja, hallo Stefan. Ich bin ja eigentlich Historikerin. Ich habe Geschichte und Germanistik studiert und arbeite schon eine Weile auch am Zeitgeschichte-Institut an der Universität Innsbruck und bin schon mit der Diplomarbeit, in einem Fall mit der Dissertation, zu digitalen Tools und digitalen Medien gekommen und auch Richtung Visualisierungen. Und habe mich da immer weiter spezialisiert und arbeite in Innsbruck in zwei Projekten. Einerseits mit digitalen Zeitungen, das ist das Newsly-Projekt, und dann eben im DigiVis-Projekt, wo es jetzt um ein digitales Archiv geht, also einen digitalen Nachlass, und wiederum mit Visualisierungen. Und ich bin spezialisiert auf Diskursanalysen und Argumentationsanalysen, und das war auch das, was mich in dieses Projekt gebracht hat, weil wir uns da tatsächlich sehr stark mit Argumentationen beschäftigen.
Es geht ja, wie wir schon jetzt in den anderen Folgen gehört haben, prototypisch um das Ernst von Glasersfeld Archiv. Natürlich sollen Dinge entwickelt werden, die sich dann auch auf andere Archive anwenden lassen, aber gearbeitet wird hauptsächlich mit dem Ernst von Glasersfeld Archiv, wo uns der Michael Schoner schon einiges darüber erzählt hat, auch zur Biografie von Ernst von Glasersfeld und zum Archiv, wo ja auch ganz interessante Dinge drin sind, zum Beispiel das Paar Ski und die Südtiroler Bauerntruhe und so weiter. Aber ich nehme mal an, du arbeitest im Projekt nicht mit einem Paar Ski, sondern hauptsächlich mit Textquellen.
Ja, genau. Also ich beschäftige mich mit dem wissenschaftlichen Nachlass von Ernst von Glasersfeld, und das sind halt seine wissenschaftlichen Studien, hauptsächlich auch über den Konstruktivismus, radikalen Konstruktivismus. Und ja, da haben wir uns einfach mal überlegt, was machen wir denn mit wissenschaftlichen Texten, weil Visualisierung von digitalen Sammlungen sind sehr auf Bilder fokussiert. Und man findet eigentlich sehr wenig Beispiele, in denen mit Texten gearbeitet wird, also Texte visualisiert werden.
Auf den ersten Blick verbindet man das Wort Visualisierung ja nicht unbedingt mit Textquellen.
Ja, auf den ersten Blick vielleicht nicht, auf dem zweiten Blick sehr wohl.
Wie hat man denn bisher, angenommen, man interessiert sich für den radikalen Konstruktivismus und man möchte da jetzt also irgendeinen Text was rausrecherchieren, und angenommen, es gäbe das DigiVis-Projekt nicht, wie stellt man sich da die Recherche vor? Also ohne die Sachen, die wir jetzt entwickeln, wie hat man das traditionellerweise früher gemacht? Wie geht man vor, wenn man sich eben für seinen Text interessiert? Und was waren da eben die Probleme, wo das Projekt jetzt ansetzen kann?
Naja, wie geht man da vor? Man liest seine ganzen wissenschaftlichen Beiträge und optimalerweise notiert man sich natürlich die Stellen, die interessant sind. Das ist auch ein sehr linearer Prozess, in dem man, wie gesagt, sich alles durchliest und natürlich dann schaut, was einem interessiert. Unser Ziel ist es aber tatsächlich, ein bisschen von der anderen Seite zu kommen. Das heißt, nicht damit anzufangen, was einem interessiert, sondern einfach mal die Visualisierung soll ja auch Interessen erst wecken. Das heißt, man schaut da drauf und erkennt dann bestimmte Muster, und das soll dann auch anleiten, da weiter hineinzuschauen und um damit einfach auch weiterzuarbeiten.
Okay, also es geht darum, dass man auch einen Überblick kriegen soll über die Bestände, ohne in den Text hineinlesen zu müssen.
Das würde ich gar nicht so sagen. Also man sollte immer in Texte hineinlesen.
Auch aber mit als ersten Überblick.
Ja, Genau, also, digitale Archive sollen einfach ermöglichen, ohne jetzt ganz spezifischen Interesse einmal auf dieses Archiv loszugehen und einfach auch ein bisschen erkunden zu können. Also wir möchten einfach, dass Nutzer und Nutzerinnen dieses Archivs sich da ein bisschen durchbrowsen können, ein bisschen einfach die Seiten durchsehen können, ein bisschen lernen können. Und auch den radikalen Konstruktivismus verstehen lernen. Also wir haben ja ganz verschiedene Zielgruppen auch. Einerseits natürlich die, die ganz spezifisches Interesse an den Texten haben, aber die ganz spezifisches Interesse daran haben, das sind auch diejenigen, die bei der Suchleiste bleiben und ihre Begriffe dort eingeben und zu ihren Textstellen kommen. Und dann sind diejenigen, die vielleicht jetzt nicht mit einem ganz spezifischen Interesse darauf stoßen oder auch im Rahmen des Studiums darauf stoßen. Und da leiten diese Visualisierung einfach an, einfach zu erkunden, ohne ganz spezifische Fragen da auf diese Texte zu haben.
Von was für Texten sprechen wir denn da prinzipiell? Also wir wissen, es geht um den radikalen Konstruktivismus, aber welche Art von Texte und welche Themen werden behandelt?
Es ist ein wissenschaftlicher Nachlass, also es sind seine wissenschaftlichen Beiträge aus Journals oder Büchern, die er geschrieben hat, zu analysieren, weil was Glasersfeld macht ist in seinen wirklich umfangreichen wissenschaftlichen Beitrag zu erklären, was der radikale Konstruktivismus ist und einfach seine Gedanken nachvollziehbar zu machen.
Aber wie analysiert man eine Argumentation? Also eigentlich ein Text ist ja was, wie soll man sagen, nicht was streng Mathematisches, wo man alles kategorisieren kann, sondern man tut es ja oft schwer, einen Text so ganz analytisch anzugehen, oder? Also man muss irgendwelche Hilfsmittel, Kategorisierungen wahrscheinlich verwenden.
Ja, wobei wissenschaftliche Argumentationen sind noch leichter zu finden als jetzt Alltagsargumentationen, aber das heißt, wenn ich jetzt nach Argumenten in seinen wissenschaftlichen Beiträgen suche, dann sind das tatsächlich diese ganz typischen wissenschaftlichen Argumente, die aufgebaut sind mit Prämissen und dann einer Schlussfolgerung. Das heißt, und der Glasersfeld ist auch sehr gut in Argumentieren, das muss man ihn auch lassen, auch ganz unabhängig davon, ob die Argumentationen immer schlüssig sind oder nicht schlüssig sind, aber hat einen sehr klaren Aufbau. Das heißt, er begründet und er kommt zu seinen Schlussfolgerungen. Und da ist er sehr klar im Aufbau und das ist auch das, was ich schließlich analysiere. Das heißt, ich markiere all die Texte, in denen Argumentationen vorkommen und sortiere diese Argumente zu Themen zu. Also Glasersfeld hat ganz spezifische Themen in seinen wissenschaftlichen Beitrag, die immer wieder aufkommen. Das ist natürlich das Thema Realität, aber das sind auch Themen wie Anpassung oder Evolution, die ständig in seinen Beiträgen wieder aufkommen. Und was die Argumentationsanalyse oder vor allem die Visualisierung dann leisten kann, ist einfach auch diesen Zusammenhang zwischen diesen Themen zu visualisieren, wenn er zum Beispiel über Realität spricht, welche anderen Themen kommen im Zusammenhang mit Realität vor oder wann spricht er denn jetzt über Evolution oder welche Rolle spielt Evolution überhaupt in seiner Theorie und damit kann das relativ einfach ergründet werden.
Das klingt spontan nach etwas, das man sich im Studium oft mal gewünscht hätte, wenn zig Seiten an Texten zu lesen waren und man hätte gerne die Möglichkeit gehabt, nur die speziellen Argumente und wichtigen Stellen herauszusuchen, um nicht alles lesen zu müssen.
Ja, es ist natürlich eine Hilfeleistung, wobei unsere Visualisierungen auch immer dahin führen möchten, dass am Ende tatsächlich doch alles gelesen wird. Das heißt, was uns ganz wichtig ist bei den Visualisierungen, ist, dass man von dieser Visualisierung, also von diesem Überblick, immer zu den einzelnen Texten gelangt. Das heißt, ich interessiere mich jetzt zum Beispiel für seine Argumentationen zur Evolution, steige dort ein und komme dann zu den einzelnen Textstellen, mit den einzelnen Textstellen auch zum gesamten Text und dann soll man da natürlich weiterlesen. Aber ja, es soll natürlich den Einstieg erleichtern, wobei es ist immer gefährlich und ich finde es sehr gefährlich, wenn Textteile oder Textschnipsel für sich alleine stehen. Deswegen war es für mich auch extrem wichtig, dass diese Visualisierung immer zum gesamten Text führen. Das heißt, wenn ich da hinkomme überhaupt zu diesen Textschnipseln, dann soll ich auch immer den ganzen Kontext haben, weil ohne den Kontext da sehr viel verloren geht. Und wir wissen alle, was passiert, wenn man nur mit Textschnipseln arbeitet und die zu irgendwas zusammenstückelt. Das macht keinen Sinn. Deswegen, das war mir sehr wichtig, dass wir immer zum Gesamttext, zum Gesamtoriginaltext durch die Visualisierung kommen.
Da spricht wahrscheinlich auch die Historikerin aus dir.
Ganz genau.
Okay, also du hast die Texte annotiert mit den verschiedenen Kategorien und Themen und so weiter. Und wie geht's weiter damit? Also wir haben jetzt, wie viele Texte eigentlich? Um die 30, glaube ich.
Ja, genau. Wir haben jetzt eine 30 Texte von Blasersfeld annotiert. Dann kommen noch an die 40 Texte dazu von, also das sind Rezensionen, also Gegenargument. Also wir beschäftigen uns ja mit Argumenten von Glasersfeld, aber auch Argumentationen oder Gegenargumentationen von anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und insgesamt haben wir jetzt vermutlich an die 70 Texte annotiert und es sollen noch ein paar mehrere werden. Es ist aber am Ende immer noch ein Sample an Texten. Also wir werden nicht das gesamte Glasersfeld-Archiv jetzt zumindest in diesem Projekt, da es leider schon bald zu Ende geht, behandeln können, aber es ist ein gutes Sample und hoffentlich wird damit auch irgendwann weitergearbeitet. Ich hoffe es sehr.
Und wie läuft die Visualisierung dann ab? Also die Texte liegen vor in der Form, wie wir es in Folge 3 gehört haben, im MediaWiki, mit entsprechenden Erweiterungen, wo man eben die Annotationen als Zusatzebene auf den Text irgendwie drauflegt. Und wo kommt jetzt die Visualisierung her? Wer macht es und wie läuft es ab?
Ja, also wir im Projekt sind ja vor allem, einerseits ich als Historikerin, dann haben wir Katharina, die sich mit den medienpädagogischen Sachen auseinandersetzt, und Manfred, der natürlich Informatiker ist, und wir sind da sehr schnell an unsere Grenzen geraten. Also das heißt, wir haben zwar versucht, ein bisschen eigene Visualisierungen zu machen, aber haben relativ schnell gemerkt, nein, wir kommen da nicht weiter. Da hatten wir Denkblockaden. Ja, wir wussten gar nicht, wie wir das angehen sollten. Wir hatten einfach nur die Idee, wir haben Argumentationen und irgendwie gibt es da Stränge und die sollten wir visualisieren und wir wussten da gar nicht so richtig, wie anfangen und hatten auch gar keine Beispiele. Es gibt da keine Beispiele. Wir haben da auch etwas recht Neues aufgemacht und haben uns dann gefragt, na, wir brauchen Hilfe, wir brauchen einen Experten oder eine Expertin, die uns da weiterhilft. Und ja, das war dann irgendwann relativ klar und dann ging die Suche los und das war auch gar nicht so einfach, weil wie findet man jemanden, der einerseits Datenvisualisierungen machen kann, dann auch grafisch ganz gut drauf ist, also auch Design mitbringt, Designkompetenz mitbringt und die Suche war da gar nicht so einfach. Also wir haben zunächst in Innsbruck da ein bisschen uns versucht umzuschauen, haben aber dann auch schnell gemerkt, wir müssen da weiterschauen. Und durch verschiedene Empfehlungen sind wir dann schließlich an Jan-Willem Dulp geraten. Er ist Experte in Datenvisualisierung und hat sich auch schon mit der Visualisierung von Archiven beschäftigt. Das war auch der Grund, warum wir ihn dann gefragt haben und er hat glücklicherweise dann auch zugesagt. Wir sind sehr froh um diese Kooperation mit ihm, die sehr gut läuft und konnten dann glücklicherweise diese eine Sache abgeben, über die wir uns überhaupt nicht hinausgesehen haben. Jan-Willem Dulp hat auch sehr viele Fragen gestellt. Wir haben das alle als sehr positiv empfunden, wobei ich natürlich manchmal nur da saß und Antworten geschrieben habe über E-Mail und geschrieben habe und fast überfordert war, aber das war sehr gut. Also Jan-Willem Dulp hat tatsächlich jegliche Art der Fragen gestellt, die er noch haben konnte und wir haben versucht, so gut wie möglich immer zu kommunizieren. Und das hat auch dann sehr gut funktioniert. Natürlich merkt man auch immer, umso größer auch die Distanz ist, also wenn man sich einfach nicht persönlich sehen kann und einfach in einem Raum sitzen kann, wie wir jetzt halt hier im Projekt auch sitzen, ist es immer ein bisschen schwieriger, aber es hat tatsächlich sehr gut funktioniert, weil Jan-Willem auch sehr viel nachgefragt hat und für ihn war halt der Ausgangspunkt am Anfang, hat sich mit qualitativen Auswertungen in diesem Sinne noch nicht so sehr beschäftigt. Es war für ihn sehr spannend und auch neu und hat sich da auch wirklich eingelesen, selbst in Glasersfeld. Also er hat sich darauf eingelassen auf das Archiv und ja, hat das als eine Herausforderung gesehen, eine Chance, da auch einmal in eine andere Richtung zu gehen. Und man hat das auch wirklich dann toll umgesetzt und unsere Wünsche und Vorstellungen sehr gut umgesetzt. Auch hier war es wiederum, ich habe immer wieder Ideen und viele Ideen, die da eingebracht werden. Und Jan Willem versucht das dann auch irgendeine Weise umzusetzen, die dann auch möglich ist. Und das hat dann ganz gut funktioniert.
Zum Endprodukt der Visualisierungen wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten, kann man sich dann selber anschauen auf der Portalseite, aber du hast gerade angesprochen eben die Kooperation und das ganze Projekt ist ja interdisziplinär ausgelegt, also von Historikerin über Medienpädagogin bis zu den echten Informatikerinnen. Für mich immer interessant, was kann man voneinander lernen, wenn man aus so unterschiedlichen Richtungen zusammenarbeitet. Immer für dich ist ja jetzt nicht neu. Du hast ja sonst auch schon Erfahrung mit Geschichte und Informatik, digitalen Methoden. Aber konkret im DigiWiz-Projekt, was waren einerseits Sachen, die du lernen hast können von der informatischen Seite des Teams und umgekehrt, was glaubst du, haben die anderen von dir lernen können, von der Geisteswissenschaft?
Ja, wie gesagt, wir sind wirklich sehr interdisziplinär und sind da auch immer wieder an Hürden gestoßen. Ganz viel hat das natürlich mit Kommunikation zu tun. Also was alle einfach mitbringen müssen, ist einfach ja, die Kompetenz, miteinander kommunizieren zu können und das jeweilige Fach zumindest ein bisschen verstehen zu können. Und was ich gelernt habe, ist einerseits nicht jede Idee, die ich habe, kann einfach umgesetzt werden und ich habe immer sehr viele Ideen und möchte die natürlich alle umgesetzt haben, also das auch einfach wie komplex Dinge sind, auch manchmal relativ einfache Dinge, wo ich mir einfach vorstelle, ja, das setzen wir jetzt einfach so um und das machen wir jetzt einfach so und Manfred sitzt dann schon mit ganz langem Gesicht da und ja, da merke ich auch schon, okay, ich gehe jetzt in eine Richtung, die das sitzen wir jetzt nicht einen Tag dran, da sitzen wir jetzt drei Monate dran. Und da habe ich auch einfach ein bisschen gelernt abzuschätzen, wie lange dauern bestimmte Umsetzungen, bestimmte Aufgaben und was kann ich tatsächlich erwarten, was kann ich erwarten von der Technik und was geht und was geht nicht. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Dinge, die man lernen muss. Was ist möglich, in welche Richtungen kann es gehen, was ist umsetzbar und was ist nicht möglich. Und alles andere ist dann Kommunikation. Und ich glaube, was Manfred gelernt hat in der Zeit, in der wir zusammenarbeiten, ist auch natürlich sehr viel Kommunikation. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, wenn ich meine vielfältigen Ideen wieder mal eingebracht habe, war seine Standardantwort, nein, das geht nicht. Und natürlich gebe ich mich damit nicht zufrieden und bin dann immer mit Beispielen gekommen, die gezeigt haben, na, geht schon irgendwie. Und er hat das dann auch relativ schnell geändert und sagt jetzt mittlerweile auch immer, ja, das ginge so, so oder so, aber dafür brauchen wir 3 Wochen, dafür brauchen wir 5 Wochen und dafür brauchen wir ein ganzes Jahr. Also hat auch da seine Kommunikation stark geändert zum, ja, das geht nicht, zum, ja, das funktioniert so, aber trotzdem ist machbar in der Zeit, ist nicht machbar in der Zeit. Und ich bin da sehr froh, Manfred, wir alle sind da sehr froh, Manfred, weil er sehr pragmatisch ist in diesen Sachen. Also wenn wir Meetings haben, also unsere gemeinsamen Meetings, da sind die einen, die natürlich mit Ideen sprudeln und dann kommt der Manfred, der einfach wieder den Boden unter den Füßen zurückbringt quasi. Und das ist eine große Bereicherung. Natürlich braucht es auch die Ideen, aber beide Seiten finde ich ergänzen wir uns da sehr gut. Ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass wir gemeinsam im Büro sitzen, also nicht jeden Tag, aber wir versuchen doch einmal in der Woche zusammenzukommen und miteinander zu kommunizieren. Und da hatten wir mit Manfred natürlich auch einen großen Glücksgriff, dass er sehr gut versteht, einfach was wir brauchen.
Ich möchte nur kurz auf deine Arbeit als Historikerin zurückkommen. Du hast ja schon öfter mit Archiven gearbeitet. Und im DigiWiz-Projekt geht es ja eben eigentlich generell um Visualisierungsstrategien für Archive, nicht nur das Glasisfeld-Archiv. Was sind denn so deiner Meinung nach die großen Baustellen für Archive oder, um es positiver zu formulieren, die größten Chancen? Also wo kann man am meisten mit digitalen Methoden und Visualisierungen verbessern und was kann man verbessern? Also geht es eher darum, einfach mehr Leuten den Zugriff zu ermöglichen oder geht es darum, dass die Leute schneller finden, was sie suchen oder geht es darum, dass sie finden, weil sie gar nicht gewusst haben, dass sie danach suchen.
Es geht im Grunde um alle drei. Das kommt ganz darauf an, welche Zielgruppen man hat. Ganz wichtig ist natürlich, schneller zu finden, was man sucht. Aber die meisten Archive haben da schon Datenbanken, die sie relativ gut, manche sind auch relativ gut damit ausgestattet, damit man einfach schneller findet, was man sucht. Mit Visualisierung versucht man tatsächlich aber dann auch Leute anzusprechen, die jetzt nicht mit einer ganz speziellen Frage ins Archiv kommen. Das sind ganz unterschiedliche Gruppen, wie zum Beispiel Jugendliche, die gehen jetzt nicht ohne Auftrag von der Schule, selbst mit Auftrag von der Schule wahrscheinlich eher unwillig, ins Archiv, sind aber trotzdem willig, auf eine Seite zu klicken und sich die Dinge anzusehen. Und das ist dann, also da bringt man doch schon andere Gruppen dazu, Archivmaterial auch zu erkunden, das sonst manchmal doch sehr staubig wird. Und jetzt gerade in unserer Krise, wo viele Archive auch geschlossen haben, werden da doch sehr viele Potenziale auch erkannt, die man haben kann, wenn man digitale Sammlungen einfach zur Verfügung stellt, vor allem ja auch in einer Zeit, wo es nicht immer selbstverständlich ist, dass man überall hingehen kann. Und man wird auch natürlich internationaler. Also ich fliege nicht für jedes Dokument nach Amerika, und da ist man doch sehr froh um digitale Archive. Und aber zurück auch zu den Visualisierungen, einfach mehrere Gruppen ansprechen zu können und Archive auf ganz neue Art und Weise aufmachen zu können.
Vielleicht generell, bevor wir zur traditionellen Abschlussfrage nach deiner Literaturempfehlung kommen, nachdem du alle Texte gelesen hast, die bearbeitet werden, generell, wie schreibt denn Glasersfeld? Und er schreibt ja auch mehrsprachig, oder? Mhm. Deutsch, Englisch?
Französisch,
Italienisch auch?
Ja.
Gibt es da irgendwie Unterschiede? Und merkt man da irgendwie schon, also die Tatsache, dass er mehrsprachig schreibt, hängt ja auch mit seinen Theorien zusammen, oder? Sprache und Wirklichkeit. Wie stellt man sich einen typischen Text von Glasersfeld vor?
Ja, ein typischer Text von Glasersfeld. Ich habe mich jetzt hauptsächlich mit den englischsprachigen Texten auseinandergesetzt, auch ein bisschen mit den deutschsprachigen. Da auch wirklich noch mehrere Sprachen hineinzubringen, war jetzt technisch nicht möglich, würde ich jetzt mal sagen. Also das wäre dann ein weiterer Schritt oder ein nächster Projektschritt. Aber ja, für Glasersfeld ist diese Mehrsprachigkeit ein sehr großes Thema, und er philosophiert auch immer wieder darüber, welche Begriffe er in welcher Sprache verwenden kann und welche Bedeutungen sie haben.
Also zugleich auch die Frage nach deiner Literaturempfehlung. Der Text, der am interessantesten oder auch am verständlichsten oder am einprägsamsten vielleicht den radikalen Konstruktivismus erklärt?
Naja, ich würde tatsächlich sagen, das ist eine Monographie über den radikalen Konstruktivismus. Dieser Text fasst seine Theorie ganz gut zusammen, wobei Glasersfeld ist nicht nur radikaler Konstruktivismus, er hat sich jetzt vor allem in seinen früheren Forschungskarriere auch mit anderen Themen auseinandergesetzt, vor allem mit Sprache und auch der Symbolsprache, also dem Jörkisch. Und es ist jetzt nicht nur radikaler Konstruktivismus, aber zu seiner Theorie würde ich diese eine Monographie von ihm empfehlen.
Gut, liebe Sarah, danke für die interessanten Antworten, und wir sind gespannt auf das Ergebnis der Visualisierung dann.
Dankeschön.